Ganze ein, heute am 15. Oktober.
Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Malte Asmus.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast mit dem Blick zurück auf die Nations League Spiele und mit Patrick Strasser, kritischer Begleiter des FC Bayern und der Nationalmannschaft, unter anderem für die AZ München. Hallo Patrick.
Hallo, schönen guten Tag aus München.
Patrick, du warst dabei am Freitag in Zeneca und gestern natürlich auch in der heimischen Allianz Arena.
Ja, genau. Anreise immer ungefähr, also aufgrund des ÖPNV in München, die Anreise hat ungefähr gleich lang gedauert, aber ich war bei beiden Spielen dabei.
Wo hat es dir denn besser gefallen? Die Stimmung in Zeneca war ja, obwohl das ein sehr kleines Stadion ist, oder vielleicht auch gerade weil es so ein kleines Stadion ist, mit bummelig 13.000 Zuschauern, ja schon richtig, richtig gut.
Das war herrlich. Das war so ein Ausflug in die 90er Jahre, so von den Tribünen. Nur zwei Teile des Stadions überdacht. Ihr habt es ja im Fernsehen gesehen. Man konnte die alten veralteten Sitzschalen sehen. Man konnte sehen, dass auf der einen Seite diese Hochhäuser waren, da brannten ein paar Lichter, da haben sich manche auf dem Balkon gemütlich gemacht. Also das war so ein bisschen Oldschool-Feeling, und das ist auch mal schön, das hat ja auch Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, gesagt, wenn man mal wieder so eine Zeitreise hat und ein bisschen Demut lernt und ein bisschen sieht, es ist nicht alles so Hightech-Tempel. Das war eine spannende Reise, war eine sehr interessante Stadt, Sarajevo, also da gab es einiges mitzunehmen.
Und wir gucken gleich natürlich dann vor allen Dingen auf das Spiel gegen die Niederlande von gestern Abend zurück. Aber vorher vielleicht noch, was hat dich denn gestern Abend mehr verwundert oder vielleicht auch verärgert? Die Abwesenheit von Toni Kroos bei seiner eigenen eigentlich Abschiedsvorstellung zusammen mit den anderen, die in der Nationalmannschaft aufgehört haben, oder der VAR?
Naja, ein ewiges Ärgernis ist der VAR natürlich, und vor allem, wenn es dann so lange dauert und wir immer noch nicht so weit sind wie im Eishockey oder in den US-amerikanischen Profiligen, dass dann den Leuten so richtig erklärt wird, um was es jetzt eigentlich ging. Also wenn man im Stadion ist, dann versteht man weniger als zu Hause, so als Zuschauer. Das hat dann natürlich schon sehr lang gedauert und war auch irgendwie sehr umstritten, dass dieses Tor zurückgepfiffen wurde. Muss man nicht verstehen, Nagelsmann war ja auf 180, weil er sagt, dass das eigentlich kontrolliert rausgespielt war von Niederländern. Man hat am Anfang gar nicht verstanden, warum wurde es zurückgenommen. Ja, wahrscheinlich abseits, dann war man völlig verwirrt. Aber bei abseits gibt's doch die Linien als Hoheit, und da wird doch dann nicht der Schiedsrichter rausgeschickt zum Bildschirm. Das war der nächste Punkt. Und dass es dann 3 Minuten dauert. Ich bin so gesehen froh für Jamie Leveling, dass er später noch eins gemacht hat, weil das wäre natürlich schon sehr bitter. Du gehst in dein erstes Länderspiel und machst nach 2 Minuten so eine Bude und wirst dann zurückgepfiffen und keiner weiß warum. Ich habe gestern geschrieben, nachdem es ja gegen die Holländer ging, es war ein bisschen schade, weil es klang so wie früher. Die Eltern erinnern sich, die Älteren. Rudi Carell hat ja immer gesagt, das wäre ihr Preis gewesen. Also dieses 1-0, aber er hat es ja doch noch.
Ja, lass dich überraschen. Das war das, was dann bei den Holländern sonst nach 2 Minuten passiert gewesen wäre, wenn sie sich dann tatsächlich schon in Rückstand gewähnt hätten. Wir gucken gleich noch genauer aufs Spiel und dann eben vielleicht auch nochmal auf den Referee Slavko Vincic, der ja so das ein oder andere Problem dann vielleicht auch mit dieser Partie hatte. Aber Toni Kroos Abwesenheit hat dich nicht sonderlich gestört oder verwundert?
Ich würde sagen, das Wort verwundert trifft es ein bisschen besser. Also wenn ich da eingeladen bin, wenn ich nochmal, also jetzt gesprochen aus Toni Kroos Sicht, nochmal da so über ein knappes halbes Jahr Teil dieses Teams war, wenn ich mein Comeback geben durfte und da nochmal so gefeiert wurde, auch von den deutschen Fans, von der deutschen Öffentlichkeit, von den Medien sowieso, dann nehme ich das doch mal auf mich und fliege von Madrid nach München diese 2-2,5 Stunden. Klar, es ist sehr ehrenwert, dass er da bei seiner Fußballakademie einen Termin hat, aber es ist doch seine, so wie ich das verstanden habe. Also wenn er sagt, machen wir jetzt nicht am Montag dieses Training, bei dem ich zugesagt habe, sondern machen wir vielleicht am Dienstag oder Mittwoch, dann glaube ich nicht, dass das so ein großes Problem gewesen wäre. Es war einfach irgendwie schade, weil die anderen halt, es wurden 4 gefeiert und 3 standen da. Da hätte er sich schon mal irgendwie einen Ruck geben können. Ich weiß von ihm persönlich, über all die Jahre, die ich ihn auch begleitet habe, FC Bayern früher, Nationalmannschaft, er steht nicht gerne im Mittelpunkt. Er mag sowas nicht. Aber in so einer Vierergruppe im Quartett hätte sich die Aufmerksamkeit ja, Mathematiker Achtung, geviertelt. Und das wäre doch jetzt zu ertragen gewesen. irgendwie war es schon ein Signal, dann zu sagen, da bin ich nicht dabei. Schade auch für die Zuschauer, aber gut, ist wie ist, muss man akzeptieren. Wenn der DFB jetzt gemein ist, weil ich jetzt gesagt habe, er steht nicht so gerne im Mittelpunkt, dann wählen sie jetzt nochmal ein anderes Länderspiel 2025 aus, wo er dann ganz alleine gefeiert wird. Naja, mal sehen, ob er dann kommt.
Er hatte ja schon mal die Situation. 21 war er ja schon mal zurückgetreten und hätte da auch so einen Auftritt bekommen sollen. Da hatte er ja auch abgesagt. Kannst du vielleicht außer der Tatsache, dass er eben nicht gerne im Mittelpunkt steht, da noch was anderes drin erkennen? Vielleicht eben auch so eine kleine Retourkutsche dafür, dass er von den Medien in Deutschland und auch von großen Teilen der Fans ja über die Jahre hinweg äußerst kritisch gesehen wurde und ja jetzt erst zuletzt, so quasi im letzten Bruchteil seiner Karriere, dann nochmal endlich die Anerkennung gekriegt hat, dass er da vielleicht dem einen oder anderen auch nochmal zeigen wollte, Leute, ich bin immer noch beleidigt.
Ja, das glaube ich nicht. Also dafür halte ich ihn jetzt irgendwie zu clever und aufgeräumt insgesamt. Er hat doch diese Liebe und erfahren von den Fans seit März, seit seinem Comeback. Und es gab noch nie Toni-Toni-Sprechchöre in den deutschen Stadien, aber zur EM war es soweit. Also es hätte diese ganze Sache irgendwie rund gemacht. Von Nagelsmann überzeugt zum Comeback im März als Heilsbringer zurückgekommen, das ganze System, die ganze Statik des Spiels verändert, erfolgreich verändert. Bei der EM halt unglücklich gegen Spanien ausgeschieden, aber trotzdem irgendwie ist er sehr gut rausgekommen aus der Nummer. Da hätte er sich doch einfach diesen Ruck geben sollen und da noch kommen können. Also ich glaube nicht, dass er da irgendwie noch beleidigt ist. Es ist ein bisschen schade, dass er halt selber nichts dazu gesagt hat. Das wäre ganz einfach gewesen. Aber wahrscheinlich können wir darauf warten, dass er irgendwann in seinem Podcast was dazu erzählt.
Ich wollte gerade sagen, da müssen wir wahrscheinlich die nächste Ausgabe von Einfach Luppen mal abwarten. Wir gucken mal auf das Spiel von gestern Abend.
Das Thema des Tages.
1-0 zu Hause gegen die Niederlande, vorher 2-1 in Bosnien-Herzegowina gewonnen. Also die Ergebnisse klingen jetzt knapper als bei beiden Spielen. Du hast sie beide gesehen vor Ort, der Spielverlauf dann am Ende wirklich war, ne?
Ja, vor allem in Bosnien hätten sie schon 4-5-0 führen können, 5-0 führen müssen wahrscheinlich schon. Es wurde jetzt am Ende auch nicht mehr so wirklich eng. Also ich kann mich an keine echte Torchance mehr von Bosnien nach dem Anschlusstreffer erinnern. Aber es war so ein bisschen das Manko, dass sie da nicht höher vorgelegt haben. Dann hätten sie da entspannter in die letzten 20 Minuten gehen können. Aber es war doch deutlich und verdient. Und so auch jetzt am Montag in der Allianz Arena. Die Holländer haben ja, was war denn mit denen eigentlich? Also, was war deren Ziel, habe ich mich oft gefragt. Also, ein 0-0, aha, okay. Und so gesehen war der Sieg verdient und auch bis auf ein, zwei Szenen. Am Schluss hält Baumann noch einen Schuss, ich glaube von Xavi Simons war das. Den macht er gut weg, aber ansonsten auch absolut verdient und hätte auch 2-3-0 ausgehen können. Wir haben ja schon über Lebelings ersten nicht anerkannten Treffer gesprochen oder aberkannten Treffer.
Und in Bosnien gab es ja auch einige, die dann eben nicht anerkannt wurden. Da kam man ja beim Zählen nachher auch schon fast gar nicht mehr mit. Also ein Spiel, was durchaus auch hätte anders ausgehen können. Nagelsmann sprach gestern dann nach dem Spiel von der besten ersten Halbzeit des ganzen Jahres. Gehst du da mit, wegen dieser totalen Dominanz, die Deutschland da gezeigt hat?
Ja, mir war jetzt in dem Moment, als er das gesagt hat, nicht ganz klar, ob er mit Jahres gemeint hat oder gedacht hat an die Saison, die eben quasi auch im Nationalmannschaftskalender im September begann, mit dem 5-0 gegen Ungarn, oder ob er quasi das Kalenderjahr gemeint hat. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, ob... das ist immer, diese Quervergleiche sind schon schwierig. Die haben es echt gut gemacht. Die Holländer haben sie kaum zur Entfaltung kommen lassen. Das ist ja immer so eine Wechselwirkung, weil ich gerade vorher gesagt habe, was war eigentlich mit denen los? Klar hat die deutsche Mannschaft die gut gepresst und gut zugestellt. Es war auf jeden Fall eine der besseren Halbzeiten, aber ich fand auch das Frankreich-Spiel im März, da waren sie schon sehr stark, wenn man jetzt das Kalenderjahr nimmt. Ich weiß aber, worauf Nagelsmann hinaus wollte. Er wollte natürlich auch mit diesem Lob dieser bunt zusammengewürfelten jungen Mannschaft einfach seinen Respekt zollen. So eine Elf wird ja nie wieder, diese Elf wird nie wieder so zusammenspielen. Und das wollte er, glaube ich, einfach damit auch nochmal hervorheben und betonen.
Jetzt hast du eben gefragt, was war mit den Holländern los? Das fragen die sich offenbar auch selbst. Raphael van der Vaart hat im holländischen Fernsehen gesagt, er hat sich geschämt teilweise für die Nationalmannschaft. Die holländische Presse schreibt von einem erbärmlichen Abend und vergleicht die Elftal sogar mit einer etwas besseren Version von Liechtenstein. Das ist jetzt schon sehr, sehr heftig. Deshalb auch die Frage, waren die wirklich so schlecht? Also Liechtenstein, das ist jetzt despektierlich natürlich gegenüber so einer kleinen Nation, aber es zeigt natürlich schon, die sind im Weltfußball natürlich ein paar Klassen unter den Niederländern, unter der deutschen Mannschaft angesiedelt. War es so deutlich?
Naja, die offensiven Qualitäten der Niederländer, die hat man zwischendurch mal immer mal wieder gesehen. Aber der Ball ist halt da vorne nicht angekommen. Also ich war auch verwundert über dieses Spiel von hinten heraus. Bart Verbrücken und seine Vorderleute. Klar hat Virgil van Dijk gefehlt da als Anführer in der Abwehr, aber die haben ja irgendwie kaum den Ball kontrolliert Richtung Mittellinie gebracht. Und da schon sehr ein paar hanebüchene Ballaktionen und Ballverluste. Ich habe jetzt den ganzen O-Ton von Van der Vaart nicht gehört, aber ich glaube, er meinte auch das, weil in der ersten Halbzeit standen, es sah schon echt ein bisschen nach Jugendfußball manchmal aus, wie die da hinten versucht haben, quer zu passen und zu schieben. Und dann war es sehr einfach für die DFB-Mannschaft da wieder rein zu sprinten oder zwischenzugehen. Ja, aber auch so vom Gesamtvortrag, also wenn man sich die Tabelle anschaut, das ist ja doch ein Wettbewerb. Und man kann was erreichen, man kann ins Viertelfinale kommen und die Holländer müssen ja in dieser Gruppe eigentlich auch mindestens Zweiter werden. Und dass sie dann so auf 0-0 irgendwie aus sind, war schon so ein bisschen enttäuschend aus meiner Sicht.
Die deutsche Mannschaft ganz anders, gierig sind sie. Hast du erwartet, dass dieser, ja doch, du sagst es, so wird die Mannschaft nie wieder zusammenspielen, also diese doch schon zusammengewürfelte, durch die Not zusammengewürfelte Truppe, da so auftritt, dass dieser zweite Anzug so auch spielen kann, weil das waren ja dann auch nach kurzen Eingewöhnungszeiten dann schon wirklich schöne Spielzüge und auch wirklich ein mannschaftlich geschlossen nach einem System agierendes Team.
Ja, das hat mich schon sehr überrascht. Das ist so die Erkenntnis dieser beiden Länderspiele, wenn man sich anschaut, wie viele gefehlt haben, also auch wirklich aus der ersten Elf, angefangen mit Jamal Musiala, Kai Havertz da vorne als Zielspieler. Okay. Ja gut, Mittelstädt hat David Raum im Grunde 1:1 ersetzt. Ter Stegen, für ihn tragisch diese Geschichte, aber jetzt waren die beiden Torhüter auch nicht so gefordert. Trotzdem war das halt alles irgendwie sehr spontan und hoppla hopp. Dann fällt auch noch Undav aus, der Man of the Match in Seneca. Und dann kommt einfach der Leveling rein und spielt da so mit, als hätte er das schon immer gemacht. Und ist auch sehr prägnant und sehr mutig und dominant in seinem Auftreten. Also wie gesagt, dieses System Nagelsmann, der hat irgendwie implementiert, dass es funktioniert, egal, fast egal. Natürlich muss eine gewisse Qualität vorhanden sein, aber egal, wer da aufläuft, wer da mitmacht. Die verstehen, was ihre Aufgabe ist. Sie akzeptieren ihre Rolle und es läuft. Und das ist natürlich der ganz große Unterschied im Vergleich zu den vergangenen Jahren der Nationalmannschaft. Und das begeistert die Leute, glaube ich, auch.
Und was ja auch ein Unterschied zu den vergangenen Jahren ist, auch zu den vergangenen Trainern, dass er eben dann auch in so einer Notsituation nicht diesem Reflex unterliegt, ich hole jetzt einfach welche zurück, die irgendwann schon mal Nationalmannschaft gespielt haben. Also hätten sich ja aufgedrängt, vielleicht Süle, Brandt, Timo Werner oder so dieses Kaliber, sondern ich hole einfach mal komplett neue Leveling. Kennen viele aus der Bundesliga, aber viele eben auch nicht. Ich habe gestern auch mit einigen dann noch gesprochen während des Spiels, beziehungsweise geschattet während des Spiels und die sagten, wer ist das? Ja. Wo ich auch sage, ey komm, VfB Stuttgart, solltet ihr mittlerweile mal mitgekriegt haben. Aber gut, kannten einige so normal Zuschauer nicht.
Ja. Nein, das ist schon signifikant und ein ganz klares Signal von Nagelsmann. Er hat zwar, muss ich dir ein bisschen widersprechen, er hat natürlich Spieler wie Gnabry und Gosens zurückgeholt. Okay. Die ja schon irgendwie Ende 20 oder ich glaube Großens schon 30 sind. Aber mit denen hatte er ja schon im Herbst letzten Jahres mal gearbeitet und die sind ja irgendwo dann auch dankbar, dass sie da wieder zurückkommen. Aber bei anderen scheint irgendwie die Tür zu sein und je mehr frischer Wind durch diese Tür weht, durch Leveling und andere, die jetzt da so reinkommen, desto schwieriger wird es für so Altbewährte überhaupt nochmal zurückzukommen. Also das Spannende ist ja, der Kader ist jetzt so groß und qualitativ so breit aufgestellt, dass man sich fragt, nimmt er jetzt im November dann 30 Spieler mit? Weil irgendwie denkt man, auf wen soll er denn jetzt verzichten? Also alle die, die jetzt dabei waren, kann er ja, wenn sich keiner verletzt, eigentlich schlecht ausladen. Also es gäbe ja kein Argument, jetzt dem Leveling, auch dem Kleindienst oder so, zu sagen, aber also beim nächsten Mal muss jetzt nicht mehr kommen. Das wird spannend. Es ist ein, wie man immer so schön sagt, Luxusproblem jetzt.
Ja, er hat es auch dann selber noch gesagt, Julian Nagelsmann, es ist gut, aus der zweiten Reihe eben neues Personal gefunden zu haben, das den Konkurrenzkampf enorm erhöht. Jetzt weiß jeder, dass er sich nicht ausruhen kann. Das fördert die Leistung. Und das ist vielleicht dann auch ein Grund dafür, dass diese Gier vermeintlich bei der Nationalmannschaft wieder zurückgekommen ist, die ja dann doch über Jahre hinweg so ein bisschen verschüttet schien, dass man eben dann auch diesen Einsatz auf dem Platz einfach sieht und dass das nicht so ein, selbst so ein Spiel mit Verlaub gegen Bosnien-Herzegowina eben nicht zu so einem müden Kick wird, sondern eben doch sehr viel Engagement dabei ist.
Ja, richtig, du sagst es. Also mehr Konkurrenz erhöht den teaminternen Druck und da gibt es jetzt keine, die sich so drauf verlassen können. Ich bin dann sowieso wieder dabei, auch wenn ich mal nicht alles gebe oder irgendwie durchschnittlich performe. Mhm. Klar sind Spieler gesetzt, also das hat man ja auch gesehen, Antonio Rüdiger, so als klarer Abwehrchef, der durfte im September mal einfach mal pausieren und hat jetzt, war jetzt zweimal dabei. Aber das ist dann so die Achse, auf die Nagelsmann setzt. Und die ganz wichtigen Spieler, die sind natürlich dann unantastbar. Aber halt so eine andere Kategorie, wie du vorher Julian Brandt genannt hast, Süle, weiß gar nicht, wen mir noch jetzt einfällt, für die wird es schwer. Und einen habe ich da auch jetzt immer so vor Augen, wie geht's jetzt eigentlich mit Leroy Sané weiter? Klar, er hatte nach der EM eine Leistenoperation, ist immer noch dabei, bei Bayern sich zurückzukämpfen, hatte noch keinen Startelf-Einsatz, ich glaube 3 Einwechslungen. So gesehen auch noch gar nicht fit genug für die Nationalmannschaft, aber der würde dann schon mal gerne wieder im November irgendwie vorbeischauen, auch wenn die Spiele jetzt nicht so bedeutend sind. Aber es gibt im Moment ja auch keinen wirklichen Grund, ihn zu nominieren und dann beispielsweise in der Offensive Jonathan Burkhardt oder Jamie Leveling wieder auszuladen. Also für Sané wird es wird spannend. Für ihn wird es auch nicht so einfach, da zurückzukehren.
Vor allen Dingen gerade bei ihm, ob man ihn jetzt zurückholt, aber dann vielleicht Nagelsmann nicht lieber Adeyemi zum Beispiel, holt der ja deutlich besseren Lauf momentan noch einfach hat.
Ja, ja. Also schon spannend, wie schnell, was da personell passiert ist in den letzten Wochen und Monaten, weil bei der EM im Sommer, Sané war zwar kein Stammspieler, aber ich glaube, er hat die letzten beiden Spiele von Beginn an gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Achtelfinale, im Viertelfinale. Er war immer so irgendwie, kam ja auch aus einer Verletzung, aber war immer so der 12., 13. Mann und war schon sehr fix dabei. Und jetzt plötzlich, hart gesagt, wird er gar nicht vermisst.
Mhm. Wen man sicherlich vermisst hätte in beiden Spielen und wen man vorher auch vielleicht eher so als 12., 13. Mann gesehen hätte, Dennis Undav. Gegen Bosnien beide Tore gemacht, mit ein bisschen mehr Glück oder ein bisschen weniger VAR-Pech hätte er sogar einen Hattrick hingekriegt. Der Vučko, die Vučko-Tasse, für alle, die es nur hören, die hat Patrick sich aus Sarajevo mitgebracht. Vučko, das Maskottchen der Olympischen Spiele 1984. Wir hatten im Vorgespräch schon drüber gesprochen und die Älteren von euch werden sich sicherlich dran erinnern. Möchtest du Vučko einmal noch nachmachen? Du hast das eben so schön gemacht.
Ja, ich habe das immer für meinen Sohn gemacht. Sei ich sein Exklusivrecht. Aber
dann lassen wir das dabei. Das ist wie singen, wenn jemand sagt, sing doch, machen wir
ja,
das.
Ja, alles ja, genau.
Könnt ihr euch bei YouTube an anderer Stelle gerne nochmal angucken.
Das ist wahrscheinlich gescheiter.
Aber wir waren bei Dennis Undav. Also 2 Tore gegen Bosnien. Mehr als nur eine Stimmungskanone, muss man ja mittlerweile sagen. Das war Anfang, wo man gesagt hat, das ist der Nachfolger von Radio Müller. Jetzt ist es Radio Undav. Aber der knipst ja auch und hätte sicherlich auch gegen die Niederlande gespielt, wenn er sich kurzfristig noch verletzt hätte. Also der ist mehr als ein Backup mittlerweile für Füllkrug.
Ja, ja, er hat sich auch absolut festgespielt. Ich glaube, er hat ja auch erst im März sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben und jetzt, ich glaube, nur 4-5 Einsätze. Okay. Der ist wertvoll für den Kader, der wird jetzt immer dabei sein. Aber der ist schon so als Typ auch einer, den diese Mannschaft braucht und der jetzt, klar, große Fußstapfen, aber der jetzt halt so ein bisschen diese Rolle von Thomas Müller einnimmt. Und vielleicht ist er auch schlau genug, dass er weiß, dass das ihm vielleicht dann auch zur WM-Nominierung verhilft. Er ist ein sehr cleverer Stürmer, der immer so diese Räume findet und sich da gut bewegt. Irgendwie sehr spät jetzt in seiner Karriere doch noch durchgestartet. Aber außerhalb des Platzes, ich weiß, dass Nagelsmann auf ihn als Typen steht. Und das ist so ein bisschen in der Linie Lukas Podolski, Thomas Müller, jetzt Dennis Undav. Ja, der hat trägt seinen Teil dazu bei, dass da gute Laune in der Kabine ist. Nagelsmann lobt ihn ja, was für ein Typ er ist, dass er irgendwie redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und aber auch sportlich hat er seine Bedeutung. Das darf man dann auch nicht nur unter diesem einen Aspekt sehen, so ähnlich wie es früher oder in der späten Karriere von Lukas Podolski war. Da hat man dann auch immer nur gesagt, der ist so böse gesagt, in Anführungszeichen, als Pausenclown dabei, aber er ist halt einfach total wichtig für die Stimmung in der Mannschaft gewesen und so sehe ich das auch bei Undav. Ich würde ihn jetzt nicht in eine Top-11 nehmen, eine Startelf, wenn alle fit sind, weil dann ist ja Musiala auf der 10 und davor noch Havertz und wir haben ja auch noch Füllkrug, alle, die jetzt nicht dabei waren, aber auf jeden Fall würde ich den mitnehmen zur WM.
Das auf jeden Fall. Und beim VfB Stuttgart zeigt er ja momentan auch, was er kann. Regelmäßig sorgt ja dafür, dass Gerassi jetzt im Moment noch nicht so richtig vermisst wird, weil er eben zusammen mit Demirovic dann auch für entsprechende Tore sorgt. Jetzt haben wir ein paar besprochen, wo wir sagen, dürfen gerne wiederkommen beziehungsweise müssen eine tragende Rolle spielen. Gab es denn auch bei diesen beiden Länderspielen jemanden, wo du gesagt hast, ja, okay, war schön, dass er dabei war, aber reicht dann auch, brauchen wir jetzt nicht unbedingt wieder, wenn nicht mal wieder so eine von Verletzungen geplagte Situation eintritt?
Nö, würde ich eigentlich nicht sagen. Also die haben das Beste daraus gemacht. Klar, ein Kevin Schade etwa zum Beispiel wurde jetzt auch nachnominiert, war einer der so auf dem letzten Drücker noch in den Kader kam. Der hat natürlich auch unglaublich viel Konkurrenz. Ob der dann beim nächsten Mal dabei ist, ist vielleicht so ein Härtefall. Aber so dieses Grundgerüst des Kaders steht und die Spieler akzeptieren ihre Rolle, auch so ein Waldemar Anton weiß, dass er irgendwie so Innenverteidiger Nummer 4 ist und ist dann auch happy damit, wenn er da mal ein paar Länderspiele macht. Da ist jetzt keiner wirklich, wirklich abgefallen, wo man sagt, der muss nicht mehr dabei sein. Es war ganz spannend unter den Kollegen schon in Bosnien und gestern einige haben gesagt, Tim Kleindienst hätte nicht so wirklich das Niveau. Ja, aber der wächst vielleicht auch mit seinen Aufgaben. Also ich meine, man muss dessen Karriereweg sehen. Kam aus der zweiten Liga, ein Jahr Heidenheim Bundesliga, jetzt Mönchengladbach, da schon auch mit anderen Spielern zusammen, neuer Input. Jetzt das erste Mal bei der Nationalmannschaft. Der ist schon, glaube ich, auch ein idealer Backup für Füllkrug, weil er eben auch so dankbar ist, dass er jetzt mit 29 da nochmal reinschnuppern darf. Den würde ich auch weiter dabei haben, so aus Nagelsmanns Sicht. Klar, ob dann bei einem WM-Kader, ob es dann für ihn reicht, wenn Havertz und Füllkrug fit sind, ist fraglich, aber den muss man jetzt nicht vergraulen oder verprellen. Also der wird auch sicher wieder happy anreisen beim nächsten Mal, wenn er gefragt wird.
Viele Optionen auf jeden Fall für Nagelsmann dann auch auf diesen Positionen und auch auf der Sechser-Position. Also da ist ja eigentlich bisher gesagt worden, okay, Groß und Andrich, das ist vielleicht so die erste Wahl. Jetzt haben gestern Stiller und Pavlovic ihre Startelf-Debüts gegeben in der Nationalmannschaft, zusammen auf der Sechs. Das ist ja dann auf Sicht die Sechs der Zukunft. Sieht das vielleicht sogar schon für die Gegenwart? Wie siehst du dieses Duo im Vergleich zu den anderen Optionen, die Nagelsmann hat?
Ich sehe die absolut eigentlich auch schon bei der WM 2026 als Schaltzentrale im Mittelfeld. Die brauchen jetzt auch immer mehr Spiele, dass sie sich aneinander gewöhnen. Bei FC Bayern ist man ja immer noch ein bisschen verwundert, dass man sich Angelo Stiller hat irgendwie so durch die Lappen gehen lassen, dass der aus der eigenen Jugend kam und dann ablösefrei nach Hoffenheim erst, jetzt beim VfB. Und das, klar, mir wurde auch gesagt, er war irgendwie mit 17, 18 noch nicht so dominant oder 17, 18, 19, wie das dann schon ein Musiala war oder ein Pavlovic jetzt mit 20. Aber gebürtiger Münchner, Stiller spielt jetzt mit Pavlovic, gebürtiger Münchner. Und ich finde, das ist das Duo der Zukunft. Das ist eigentlich schon auch das Duo der Gegenwart. Ich denke sogar, dass Nagelsmann das auch schon irgendwie im Kopf gehabt hat. Es war ja, wenn wir uns erinnern, unglücklich für Pavlovic, dass er wegen seiner Mandelentzündung auf die EM verzichten musste, auf diese Erfahrung, der hätte da sicher auch ein paar Minuten gespielt, vielleicht nicht von Anfang an. Und ich weiß noch, bei Stiller war es ja so am Tag nach dem Ausscheiden der Nationalmannschaft gegen Spanien, ging es ja schon auch so mit im Gespräch mit Nagelsmann um die Zukunft, um die nächsten Länderspiele, um die Nominierungen, um die Entwicklung des Kaders. Und da hat ja Nagelsmann einen Namen genannt, auf den er künftig setzt, und das war Angelo Stiller. Und ich glaube, er hat einfach schon fix im Kopf, die zwei muss ich jetzt fördern, die kriegen Minuten. Und wenn irgendwas passiert als Backup, habe ich Andrich. Und da kommen wir wieder zu dem Thema, das ist noch so einer, der spät dazu kam, der jetzt auch schon 10, 12 Länderspiele hat und überhaupt happy darüber ist. Und der wird sicher auch, wenn er weiß, er ist nicht gesetzt, wird er trotzdem zur WM mitfahren, weil er auch weiß, es wird das einzige Mal für ihn wahrscheinlich sein in seiner Karriere. Und Pascal Groß ist doch genau das Gleiche. Also ich glaube, für Nagelsmann ist der Idealfall Pavlović Stiller im Zentrum, unterstützt und assistiert von den beiden Älteren, die hin und wieder mal eingewechselt werden, wenn sie mal ein paar Minuten durchschnaufen müssen und im Training von ihnen lernen können, aber die sehe ich ganz klar gesetzt als Duo.
Also dann jetzt auch bei den nächsten zwei Länderspielen dann im November gegen Bosnien und gegen Ungarn.
Ja, es muss ja nicht immer über die vollen 90 Minuten sein, aber wenn man dann sieht, klar sind es noch so anderthalb Jahre bis zur WM, aber es gibt dann ja auch immer mal Probleme, Verletzungen etc. Aber da sie nicht im Verein zusammenspielen, wäre es doch sinnvoll, die jetzt Minuten sammeln zu lassen als Duo und zu schauen, dass die halt richtig warm werden miteinander und Erlebnisse sammeln, positive Ergebnisse mit Blick auf die WM.
Was sind Ihre Vorteile im Vergleich, wenn du das vergleichst mit Andrich und Groß?
Diese Passsicherheit von den beiden, die ist schon beeindruckend in ihrem jeweiligen Alter, diese Ruhe am Ball. Andrich ist ja schon auch eher so ein kerniger Typ, der schon auch wichtig ist und dann vielleicht auch wichtig sein kann, manchmal in der letzten halben Stunde eines Spiels, wenn es etwas zu verteidigen gibt. Der ist irgendwie die Erscheinung, eine Figur, ein kantiger Typ. Hat auch sehr gute spielerische Momente drin, aber war ja auch bei der EM immer so ein bisschen der Bodyguard von Toni Kroos, hat das ja auch gerne gemacht. Und Pascal Groß ist auch sehr zuverlässig, sehr ballsicher. Jetzt nicht unbedingt der Schnellste, das ist Stiller jetzt auch nicht, aber bei Pascal Groß, der ist jetzt 33, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2026 dann vielleicht 34, 35, kenne den Geburtstag nicht, aber den sehe ich da einfach eher so als Hintermann, als Backup.
Im Moment ja auch bei Dortmund nicht in der Form wie jetzt beispielsweise Stiller bei Stuttgart oder Pavlović bei Bayern. Noch eine andere Position, über die viel gesprochen wird, die Torwartsituation. Momentan ist es ja noch so, dass bei Nagelsmann keine richtige feste Vertretung für Ter Stegen bisher gesetzt ist, sondern das ist wohl ein Wechselspiel, jetzt zumindest bei den letzten beiden Spielen und wohl auch bei den nächsten beiden Länderspielen geben wird und gab zwischen Baumann und Nübel. Jetzt hat jeder ein Länderspiel gekriegt. Wie würde unter dem Strich jetzt dein Fazit ausfallen? Wer hat die bessere Premiere gefeiert?
Schwierig, weil es natürlich ganz andere Gegner waren, andere Voraussetzungen. Ich finde, die haben es beide ordentlich gemacht. Irgendwie steht natürlich Baumann mit dem 2-0 jetzt besser da. Und aus meiner Sicht so ein bisschen unglücklich sah Nübel bei dem Gegentor in Bosnien aus. Also gab zwei Experten, die meinten, es ist schwer, kurze Distanz und so, Kopfball, aber ja.
Sicht ein bisschen verdeckt, von daher.
Ja, richtig, richtig. Aber es war einfach nur so mein Eindruck. Vielleicht hätte man den haben können, aber die haben jetzt, es geht eher ums Psychologische, glaube ich. Die haben jetzt beide endlich ihre Nationalmannschaftspremiere feiern dürfen. Beide mit einem Erfolg. Ich denke auch, dass Nagelsmann nochmal im November sagt, wir teilen die beiden Spiele auf. Ihr bekommt jeweils eins. Und dann kann er ja relativ entspannt im Anfang des Jahres oder wenn es im März weitergeht, sich auf einen der beiden festlegen. Um halt dann mal, die Frage ist ja, die über allem schwebt, wann und wie kommt Ter Stegen überhaupt aus dieser doch wirklich schweren Verletzung zurück? Leute sprechen dann immer oft so, sagen, naja gut, dann ist er halt im Juni wieder da oder spätestens im September nächsten Jahres. Aber es ist schon, wie ich mir habe sagen lassen, eine sehr schwierige, sehr schwerwiegende Verletzung. So gesehen wird Nagelsmann, glaube ich, diesen Zustand mit Baumann und Nübel irgendwann auflösen und sagen, okay, ich tippe jetzt mal auf Nübel, du bist meine Nummer 1. Und wenn Ter Stegen zurückkommt, dann weißt du Bescheid, dann, wenn der wieder einfach voll im Saft ist und in Form kommt, dann ist die Hierarchie wieder die gewohnte. So würde ich es mal einschätzen.
Du tippst auf Nübel. Nagelsmann selber sagt ja, momentan ist Olli Baumann ein Tick vielleicht vorne, weil er die bessere Saison spielt. Nübel hat natürlich den Vorteil, dass er Champions League spielen darf und sich da auf höherem Level beweisen kann. Aber aktuell für Nagelsmann wohl diese Nuance Baumann besser. Hat sich das auch in der Ansetzung wieder gespiegelt, dass er das Spiel gegen die Niederlande gekriegt hat aus deiner Sicht? Oder war das einfach nur... Spielt das keine Rolle, wer jetzt gegen welches Team da gespielt hat?
Nicht wirklich. Also ich hatte mal so im Kopf oder habe mir gedacht, wie wäre es denn andersrum gewesen? Vielleicht, um zu versuchen, in Nagelsmann Kopf reinzuschauen, vielleicht wollte er bei Nübel verhindern, dass er dann quasi, dass von den Medien das so aufbereitet wird oder von der Öffentlichkeit gesehen wird, dass er dann ausgerechnet in München spielt gegen Holland. Ja. Im Stadion seines immer noch Arbeitgebers und wahrscheinlich ab 25 oder 26, dann ist er dort die Nummer 1. Und es wäre doch, also viel Konjunktiv, aber dann sehr unglücklich gewesen, hätte er irgendwie ausgerechnet da gepatzt mal. Vielleicht war das eine der Überlegungen, dass man sagt, mach du Bosnien und Baumann kriegt das Spiel in München. Aber weil du so gefragt hast, ich denke, allein das Alter spricht ganz klar für Nübel und die Perspektive über die nächsten Jahre dann, je nachdem, wie es mit Ter Stegen weitergeht. Aber er wird ja sowieso als Nachfolger von Ter Stegen gesehen. Und es wäre schon jetzt irgendwie merkwürdig, wenn jetzt da ein, zwei Jahre Baumann noch dazwischen springen würde. Klar soll und muss es nach Leistung gehen. Aber ich sehe Nübel trotzdem als perspektivisch und auch eigentlich aktuell als klare Nummer 1. Und man sollte ihm diesen Status, solange Ter Stegen fehlt, dann eben auch ab Frühjahr 25 dann geben.
Wie würdest du den Status von Julian Nagelsmann einschätzen? Rudi Völler schwärmt ja mittlerweile in den höchsten Tönen und würde am liebsten lieber gestern als morgen den Vertrag dann über 2026 schon hinaus verlängern. Wie positionierst du dich da? Ist ja eigentlich keine Not, jetzt schon zu verlängern. Nee. Der DFB hat damit ja auch oftmals schon daneben gegriffen. Nicht nur bei den Männern, sondern auch beim Frauennationalteam ist das ja passiert.
Dann wird's teuer. Nö, also ich glaube, das ist jetzt momentan gar nicht notwendig. Diese Gespräche werden irgendwann kommen oder vorher die Diskussionen und das Thema in den Medien, wenn es Richtung WM geht. Und dann wie immer mit der Frage, geht man in ein Turnier mit einem Nationaltrainer, dessen Vertrag mit Ende des Turniers ausläuft? Was hat das für einen Effekt? Was bedeutet das für die Mannschaft, für die Atmosphäre? Und dann muss wahrscheinlich Anfang 26 schon diese Entscheidung gefällt werden. Aber momentan, also steht Nagelsmann so gut da, dass es natürlich für ihn aus seiner Sicht jetzt einfach wäre, den Vertrag zu verlängern. Der DFB würde das mit, ich glaube trotzdem, auch mit Blick aufs finanzielle Risiko mit Handkuss machen. Aber es besteht halt jetzt aktuell noch keine wirkliche Notwendigkeit, dies jetzt schon zu tun.
Nagelsmann sagt auch selbst, es gibt noch einige Schritte zu gehen und dazu gehört dann eben die K.O.-Phase in der Nations League, dazu gehört die WM-Qualifikation und natürlich dann die weiteren Schritte überhaupt mit der Mannschaft, sie dann in die Situation zu bringen, da dann auch eine wirklich gute Rolle zu spielen beim Turnier in 2 Jahren. Aber gut gerüstet, das als abschließende Bewertung, würdest du sagen, sind sie auf jeden Fall, Stand jetzt.
Ja, also man hat doch den, ich finde, man hat den Eindruck, so gut stand die Nationalmannschaft schon lange nicht da. Wie wir vorher besprochen haben, der Kader ist so breit aufgestellt, aber eben auch qualitativ breit aufgestellt, dass da gefühlt jetzt irgendwie so 30 Leute um die Positionen kämpfen, weil gestern die Verabschiedung eben auch war von Gündogan, Müller und Neuer. So als Typen natürlich fehlen sie, aber die neue Generation rückt nach. Sportliche Erfolge sind da. Man ist jetzt im Viertelfinale der Nations League. Dann gibt es da im März ein ganz, ganz gutes Duell mit irgendwie Italien, Frankreich oder so jemanden. Und dann kommt die WM-Quali. Und ja, also ich glaube, da ist sind keine großen Zweifel mehr, keine große Alarmstimmung. Da herrscht so eine positive Vorfreude auch unter den Leuten, was die nächsten Länderspiele betrifft. Und das ist natürlich schon auch Nagelsmann zu verdanken. Und ja, es macht einfach wieder auch Freude, denen zuzuschauen. Also wir wissen ja, wie Rafael van der Vaart die Sache gesehen hat. Das ist halt, so war es ja irgendwie 20, 2021, 2022 rund um die DFB-Elf. Und es ist ja auch mal schön, dass es jetzt andere trifft.
Im Prinzip bis vor einem Jahr, und das hat dann etwas gedauert, bis das dann in diese Richtung ging, aber momentan scheint sich dieser Trend, the trend is your friend, wie Uli Hoeneß sagen würde, definitiv zu bestätigen und es weiter nach oben gehen. Patrick, vielen Dank.
Hat Spaß gemacht, ich danke, ja.
Mir auch, und ich hoffe euch auch, und deshalb hoffe ich, dass ihr den Fever Pitch Podcast abonniert im Podcatcher, wo ihr es könnt, und gerne auch bei YouTube, Fever Pitch YT, das ist der Kanal, da kriegt ihr das Ganze auch als Video. Also könnt ihr gerne mal reingucken und zwei Radiogesichtern beim Podcast machen zuschauen. Also, oder ein Radiogesicht. Ich möchte meinen Gast jetzt nicht beleidigen.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.